Historische Rebsorten sind seltene Weinstöcke, die bis zu ihrer Entdeckung als verschollen oder sogar ausgestorben galten. Sie sind eine jahrtausendalte, klimaerprobte Sortenvielfalt, die in nur einem Jahrhundert verloren ging. Sie sind der Spiegel unserer Vergangenheit. In unserem Podcast erfahren Sie unglaubliche Dinge über eine wiederentdeckte Weinwelt. Folgen Sie uns mit einem Glas Wein aus historischen Rebsorten und schmecken Sie Geschichte.
So, hallo Andreas, heute treffen wir uns mal wieder und wir bleiben im Rahmen der Rebsortenkunde zu Hause. Ich habe mir lange überlegt, wie machen wir nach dem allgemeinen Beschreibung der Problematik der Amplyographie den Einstieg in die Sorten. Natürlich würde ich sofort den fränkischen Burgunder nehmen als einer meiner Favorites bei den Rotweinen, um zu zeigen, welche tolle Rotweinsorten du da entdeckt hast. Aber ich möchte dem Zuhörer hier erstmal zu Anfang eine hohe Identität geben, dass er weiß, was er da hat. Und die wohl wichtigste Rebsorte im deutschen Weinbau ist ja eigentlich der Riesling. Den haben wir jetzt explizit ja nicht bei uns aufgeführt. Ist im Prinzip ja auch eine traditionelle Sorte. Ja, ist ja genauso alt wie andere Sorte, die wir gefunden haben. Wir führen ihn deshalb nicht, weil ihn ja schon überall gibt und sich alle Weinmacher und Winzer ihn ja schon bedienen und an ihm sich abarbeiten. Deshalb ist er nicht mehr in unserem Sortiment drin. Dennoch hast du bei deinen Auskundschaften von alten Weinreben und bei den Begutachtungen der einzelnen Fundstätte immer wieder auch mal Riesling als Rebstock gesehen und den einen oder anderen spannenden Riesling hast du ja auch eingesammelt. Das wissen die Winzer schon teilweise, dass sie da einen speziellen Klon von dir mittlerweile aufpflanzen können mit ganz besonderen Eigenschaften. Insofern ein bisschen ist Riesling auch bei uns im Projekt historische Rebsorten beheimatet. Und ich finde, es ist eigentlich ein guter Einstieg, anhand der Rebsorte Weißer Riesling mal zu zeigen, wie du durch deine Recherche einer so wertvollen Rebsorten ihre eigene Identität und vor allem ihre eigene Historie wiedergibst. Was hat es mit dem Riesling heute auf sich, was viele der Zuhörer noch nicht wissen?
Gute Frage. Naja gut, die meisten wissen ja, dass er irgendwann im 14. Jahrhundert zum ersten Mal erwähnt wurde unter dem Namen Riesling. Wobei man sich da keine Illusion machen darf, weil zumindest jetzt in der Literatur, die ich gelesen habe, gab es mindestens 7 oder 8 verschiedene Rieslinge mit dem Namen Riesling und vielleicht noch ein Adjektiv irgendwie davor, also sagen wir mal, müsste jetzt nachgucken. Also einer war aus der Pfalz und der andere war vom Niederrhein und der andere war schon Ende August reif und der andere hatte große Beeren. Also so, ne? Und es gab also verschiedene Rieslinge und man hat natürlich diese Sprachverwandtschaft mit dem Reuschling, weil zwischen Riesling, Rüschling oder Rüstling, Reuschling ist eigentlich kaum einen Unterschied festzustellen, vor allem wenn man es dann auf Dialektbasis betrachtet. Und also diese Differenzierung, wo man dann so eindeutig behauptet, den gibt es schon seit Spätmittelalter, ist nicht so klar, weil einfach ein Name allein reicht einfach nicht aus. Dass es den Riesling schon lange gibt, ist allerdings anzunehmen. Man muss sich dann halt überlegen, wo kommt der her und wie lange ist er schon bei uns. Und also was wir sicher wissen, ist, dass er an der Mosel gepflanzt worden ist von dem Erzbischof von Trier, kurz vor der Französischen Revolution, weil da wurde der Riesling eben zum ersten Mal sortenrein und im großen Maßstab großflächig gepflanzt.
Auch der Riesling, den wir heute als Riesling,
den wir heute haben. Und da gibt es tatsächlich auch noch mehr oder weniger alte Weinberge aus dieser Zeit, sag ich mal, also Erstbepflanzung im späten 18. Jahrhundert. Also man gibt diese Weinberge teilweise noch. Und das sind auch eben diese Weinberge, die dann diese über 200-jährigen Rieslinge enthalten, die dann auch zum Beispiel den schwarz-blauen Riesling noch drin haben oder den den Kleinberger, solche Sorten oder auch mal einen Silvaner oder einen Traminer, aber eben auch diese seltenen Sorten. Und ansonsten habe ich den Riesling ziemlich oft gefunden, aber immer nur in kleinen Stückzahlen. Also in Franken war mit Mischsatz dabei, in der Nahe war mit dabei, der Badischen Bergstraße war auch dabei. Da gab es auch vereinzelt sortenreine Weinberge, die so um 1920 gepflanzt worden sind. Auch in Sachsen gab es so Weinberge, das alle Unschuld ist, alles so Pflanzjahr 1920, wo man auch schon gepfropft hat. Aber sonst kann man sagen, der Riesling, es gibt eine Lage Riesling an der Donau, die ins 13. Jahrhundert zurückgeht. Also der Name Riesling findet man auch in Österreich, in Niederösterreich. Und ich vermute mal, dass die Sorte, wenn man die Verwandtschaft anguckt, also irgend so eine Traminer-Geschichte mit dem Rheinisch, dass der Riesling ursprünglich entstanden ist in den Westkarpaten, wahrscheinlich in Mähren und möglicherweise schon über diese Connection mit dem Karl der Großen und seinem Kämmerer, der ja aus Mähren kam, und der Avanmark oder diesen deutschen Siedlern, die dann unter Otto dem I. da nach Transsilvanien gezogen sind, dass der in dieser Zeit zum ersten Mal irgendwo an dem Rhein aufgetaucht ist. Vielleicht auch schon vorher, aber genau kann man das nicht sagen. Aber entstanden ist er sehr wahrscheinlich in den Karpaten, in den Westkarpaten. Und wenn man noch weiter zurückgeht, archäologisch, kommt man dann zu einer Kultur, die Lengjöl heißt.
Das leitest du aus dem Namen ja ab.
Ja, also die Kultur hieß so nach dem Dorf Lengjöl in Ungarn. Also es ist eigentlich ein Dorf. Aber gerade in Osteuropa oder überhaupt im Orient und in China sind die ganzen Ortschaften haben ethnische Bezüge. Ja? Also wenn dieses Dorf Lengjöl ist sehr wahrscheinlich nach den Liang und den Jöl benannt, die da eben dieses Dorf gegründet haben.
Liang, Ling,
Riesling. Ja, Ling. Und das Ling, das ist eben niedergelegt in diesen Lengjöl. Oder das ist also ein Volk, was die Buntkeramik, Buntbemaltkeramik oder mährische Buntbemaltkeramik, so heißt es offiziell, in die Karpaten eingeführt hat, mehr oder weniger zeitgleich mit den Cucuteni-Tripoli in Rumänien. Auch eine bunt bemalte keramische Kultur, beide sehr wahrscheinlich matrilinear damals. Und mit diesen Kulturen ist sehr wahrscheinlich auch der Heunisch mitgekommen. Der Riesling war wahrscheinlich, also diese Traminer-Gruppe gab es wahrscheinlich vorher schon.
Und, also irgendein, vielleicht auch ein Mischsatz wieder mit Traminer und Heunisch und daraus.
Und da könnte man also vermuten, dass es durch eine spontane oder vielleicht auch eine bewusste Kreuzung diese Abkömmlinge gegeben hat zwischen dieser Urform vom Traminer und dem Heunisch. Der Heunisch heißt ja Gues und Gues ist eigentlich Bezugnahme auf diese Kuku von den Cucuteni, also das war quasi das Nachbarvolk. Ja. Oder es gibt eine ganze Sortengruppe, die heißt Kauka oder Kafka. Und diese Kauka findet man eben einmal bei den Cucuteni, aber dann auch im Kaukasus. Ja. Also die Sus haben wir dann wieder bei den Frankzosen, ja, oder Suessiones oder Süß, Hauptstadt Süß. Also die findet man dann in Gallien wieder, aber das wollte ich jetzt gar nicht darauf hinaus. Aber man kann so ein bisschen an den Rebsortennamen auch erkennen, also an ziemlich vielen Rebsortennamen sogar, auf welchen Stamm sich das bezieht. Also es gibt eine Czokaschöle, bezieht sich auf die Tschechen natürlich, auf wen sonst. Aber die Tschechen gab es eben auch in Dagestan zum Beispiel. Da gibt es ein Dorf, das heißt Tschok. Oder wenn man weiter nach Osten rüber geht, dann sind wir in der Sogdiana. Also auch eine berühmte Weinregion aus der Bronzezeit. Und so kann man das so ein bisschen immer wieder zurückverfolgen.
Was haben wir jetzt? Riesling irgendwo in den Karpaten verortet?
Also ich verorte den Riesling in den Karpaten, nicht am Rhein. Also diese Rheintheorie ist vollkommener Blödsinn. Ich weiß auch nicht, wie man das ernsthaft begründen will, dass der Riesling daherkommt, weil diese Wildreben, die es am Rhein gibt, die sehen erstens mal nicht aus wie Riesling und sie sind also mit dem Kott verwandt oder eben auch von mir aus mit Adelfränkisch, aber nicht jetzt direkt mit Riesling. Und dadurch, dass sie eben mit Kott verwandt sind und mit Adelfränkisch, kann man eigentlich davon ausgehen, dass ein großer Teil dieser Wildreben, zumindest der Wildreben, die eingesammelt worden sind, die man genetisch überprüft hat, dass also ein großer Teil dieser Wildreben auf Ketsch, und sie sammelt sich ja quasi alles auf Ketsch, dass das also verwilderte Kulturreben wahrscheinlich aus dem Frühmittelalter sind, gehe ich mal davon aus, vielleicht auch aus der Römerzeit, das muss man dann im Einzelfall betrachten, aber mit dem Riesling hat das nichts zu tun. Ja, und
aber es gibt ja schon bei Steiner Herangehensweise schon eine Historie zu dem Riesling, die wir vorher nicht kannten, weil du jetzt in deiner interdisziplinären Art und Weise jetzt ja zum Beispiel das Ganze mit den Völkern und
ja, wir haben, das Ganze wieder markertechnisch. Wir haben in dem Fall, also wir hatten diese Lengöl, wo das Liang herkommt, also das Ling. Und das Ling haben wir ja in den Karolingern, ja, und auch in den Nibelungen, also, oder in Longnen, ja, an der Mosel. Also es gibt verschiedene Ortschaften, die dieses Ling oder Long enthalten. Und wenn man das Lengyel umdreht, ist man bei Heilong. Und Heilongjiang ist eine Provinz in Ostchina.
Also ja, haben wir hier,
da haben wir den direkten Bezug zu diesen matrilinearen Völkern, woher sie kamen. Und die matrilinearen Völker gibt es ja teilweise heute noch in China und sonst eben nirgends mehr. Deswegen ist es ganz spannend, dann diesen Weg von China bis in die Karpaten zu verfolgen.
Ich meine, du kannst zwar jetzt die Völker sozusagen nachvollziehen, wie sie gewandert sind, das ist klar, aber du kannst jetzt nicht genau sagen, wo genau dann in
wer
dieser Zeit
mitgebracht rein, wer wen mitgemacht hat. Also das ist dann schwierig und vor allem ist ja der zweite Stamm, sind ja die Ries oder Resse. Diese Ries gab es noch in der Spätantike am Rhein, also dieser Stamm ist erwähnt mit den Franki und Kiel-Pranki am Rhein, das waren quasi Nachbarvölker, deswegen sagt man ja auch Rhein oder Ries, Rhein-Riesling sagt man ja, weil diese Rie ja tatsächlich auch am Rhein gelebt haben, oder eigentlich heißen sie Ries, also mit Z, Reje, Resa, Ries mit Z, ja. Ist dann irgendwie verkürzt worden auf Ri, weil man halt das J dann irgendwann als I geschrieben hat und dann ist das die Endung quasi verloren gegangen. Wie bei Auvernat, die Franzosen sprechen das S nicht aus, aber das Auvernat kommt ja von Nac oder Noah. Also insofern ist das da angehängt. Ja. Und so war es bei den Ries auch. Und wir haben die Rebsorte Rese im Wallis, aber auch im Jura gibt es eine Sorte, eine weiße, die so heißt, die nicht jetzt identisch ist mit dem Walliser Resse. Und also wir haben diesen Wortstamm auch, also dieses Volk gab es tatsächlich. Und wir haben das also auch markergenetisch in den Karpaten, kann man das ansiedeln. Also das ist eine spezielle Methode, die ich anwende, wo ich quasi die Urstämme den Markern zuordne. Und bei den Resse ist es jetzt insofern so, dass Marker R1b und G2, und wenn man das zusammensetzt, gibt das eben Resse. Und genau die beiden Marker findet man tatsächlich in den Karpaten.
Okay. Ja. Also Karpaten, aber...
Und insofern, aber dieser Bezug zu China ist eben ganz spannend, weil der Heunisch ist sicherlich nicht in den Karpaten entstanden, sondern ist eingeführt worden. Und auch diese Bedeutung mit dem Guess oder mit dem Kuku oder Kuschus, weist eigentlich darauf hin, wo er ursprünglich herkam. Und insofern kann man sagen, also gerade Transsilvanien, wo quasi als, oder auch das Theißgebiet, das Tokai und Transsilvanien, das war ja quasi so das Zwischengebiet zwischen diesen beiden großen Kulturen, Kokotene, Tripolje und in den Ostkarpaten und diese Lengyel in den Westkarpaten und dazwischen haben sich die Kulturen mehr oder weniger überschnitten, aber eben auch die Rebsorten. Ja. Das kann man relativ gut sehen, aber an der Süßschwarzverwandtschaft, die auch irgendwie immer dieses Heunigblut mit rein haben, aber gleichzeitig den Süßschwarz aus Transsilvanien. Also da gab es auch diese Berührungspunkte und natürlich kann man es auch beim Pinot und bei anderen Sorten sehen. Wobei der Pinot dann letztendlich natürlich sich wahrscheinlich nicht jetzt auf die Lengyel bezieht, aber auf das Nachbarvolk, das waren die Winka, wenn man das ein bisschen anders ausspricht, sind es die Weinaken, die man auch wieder im Kaukasus haben, aber aus Weinak gibt es eben diesen Pinux, ja, oder Mama. Pinus. Ja, sodass man da
auch die zweitwichtigste Sorte mit dem Pinot, aber
da haben wir einen Berührungspunkt. Ja, also ja. Wir haben den Pinot quasi bei den Weinaken und den Süßschwarz in Transsilvanien und dann noch den Heunisch und dann haben wir im Grunde die ganze Gruppe der Ursorten, die jetzt für uns eine Rolle gespielt
ja.
haben.
Ja. Aber der Riesling ist ja vor nicht allzu langer Zeit ja noch eine Variante sozusagen populärer geworden, gefunden worden mit roten Beeren. Wie kann das sein? Weil normalerweise, also das war ja dann, der Heunisch ist ja eine Weißweinsorte. Also wie hat sich das jetzt, ist das jetzt eine Mutation ja, also gewesen?
Man muss halt, es hängt letztendlich davon ab, was man als, also wir wissen, dass die Mutter, also diese, von mir aus dieser Res, der da war, mit dem Traminer verwandt ist, aber eben kein Traminer war. Ja, so wie der schwarze Riesling, also der schwarz-blaue Riesling ist auch mit dem Traminer verwandt und der blaue Traminer ist mit dem Traminer verwandt, aber es sind alles keine heutigen Traminer. Ja. Und dann gibt es eben eine Sorte, die quasi diese anderen Traminer-Typen, wo das die Mutter ist von diesen Traminer-Typen und das ist auch die Mutter vom Riesling und auch von anderen Sorten, vom Elbling zum Beispiel. Und aber diese Sorte hat man noch nicht gefunden. Ja, und dann ist jetzt halt die Frage, war die weiß oder blau? Sehr wahrscheinlich war sie blau, weil aus zweimal weiß ist es relativ schwierig, eine rote Sorte zu kreieren. Das geht zwar auch, wenn das Rote irgendwo rezessiv im Genom drin ist und sich dann halt gerade zwei treffen, die rot waren, aber das ist relativ unwahrscheinlich. Und insofern gehe ich mal von aus, dass der Urtraminer, dieser sogenannte, eine blaue war, sehr nah an diesem Möhrchentyp, den wir da in Brandenburg gefunden haben. Und ja, und bei den Bärenfarben ist es einfach so, dass also alle weißen, blauen und roten Formen, die es eben gibt von den Rebsorten, gibt ja auch einen rosa Chardonnay oder einen roten Heuschling oder eben einen roten Riesling. Also diese Farbspiele auch beim Pinot Gris und Pinot Blanc und Pinot Violet und Pinot Noir. Dass also alle diese Sorten, die da farblich unterschieden werden, aufgrund dieses einen Merkmals eben Beerenfarbe, dass die alle das Farbgen zu blau haben. Also das Gen ist vorhanden, das ist auch intakt in der Regel. Aber das Ablesen von diesem Gen wird blockiert durch springende Gene. Und die springenden Gene, das sind so quasi so Überbleibsel von Viren, die sich ins Genom eingebaut haben und eben diesen Syntheseweg blockieren an einer bestimmten Stelle. Und immer wenn die Rebsorte so ein bisschen Stress hat, zum Beispiel wenn sie erfroren ist und wieder austreiben muss und so, laufen so genetische Korrekturprogramme, weil wenn halt die ganze Pflanze aus einer einzigen Zelle quasi regeneriert werden muss, eben gerade nach so einem strengen Frost, dann laufen erstmal genetische Reparaturprogramme, weil man will ja die Fehler nicht reproduzieren. Ja? Und dann kann es eben passieren, dass so ein springendes Gen rausgeschnitten wird. Und wenn das rausgeschnitten wird, ist dann die Pflanze, die dann wieder kommt, ist dann blau oder rot, je nachdem, ob es auf beiden Chromosomen war oder nicht.
Dann wäre in dem Fall der weiße Riesling zuerst da gewesen und durch das springende Gen?
Nicht unbedingt. Also man kann es so oder
es
so
sehen. Es würde ja zurückspringen ins Rot. Also wäre das Weiße wäre eigentlich safe gewesen und durch das springende Gen wäre dann die Farbvariante rot gekommen.
Also man kann, wenn man eine rote oder eine blaue mit einer weißen kreuzt und die blaue ist aber bloß auf, es gibt ja diesen doppelten Chromosomensatz und die meisten blauen Rebsorten tragen dieses funktionierende blaue Gen bloß auf einem Chromosom. Das andere ist sowieso schon blockiert in der Regel, was mit der Urgeschichte irgendwie zusammenhängt. Und wenn man jetzt halt mit weiß kreuzt, dann hat man 50-50 Chance, dass die Rebsorte eben farbig ist oder nicht. Ja, also es muss nicht unbedingt, also wenn sie beide weiß sind, hat man auch eine gewisse Chance, dass das Kind dann rot wird zum Beispiel, wenn die rezessiv das auf einem Chromosom das blockiert haben und auf dem anderen nicht. Und dann halt diese beiden, die es blockiert haben, kommen dann zusammen und dann gibt es halt eine weiße Rebsorte, obwohl die Eltern rot oder blau waren. Ja, also das ist alles denkbar. Beim Rotriesling ist dann schwer zu entscheiden, wer jetzt eigentlich vorne dran war. Und wenn man jetzt diese Kreuzung sieht, sagen wir mal eine blaue Urtraminer und einen weißen Heunisch. Der weiße Heunisch, vom weißen Heunisch gibt es auch eine rote Form. Das ist dreigefärbte Heunisch, so heißt der. Hat aber rosa Beeren, also so altrosa Beeren, also eine rosa Form, so wie der Ruhländer. Und natürlich, wenn der vorne dran stand, als älter, dann kann es durchaus sein, dass der rote Riesling am Anfang war und der dann halt durch eine Mutation, also diese Fragmente von diesen Viren, die werden rausgeschnitten, aber können dann auch wieder zurückspringen. Und gerade in der Pinot-Gruppe ist das eben immer so ein Wechselspiel. Ja? Also die werden nicht ganz beseitigt, die Dinger, sondern die werden erstmal rausgeschnitten und dann irgendwo springen sie dann wieder zurück. Und man kann das ja auch im Weinberg sehen, in 50-jährigen Ruhländeranlagen zum Beispiel findet man immer ein paar Reben, die mal weiße Beeren oder blaue Beeren haben oder gemischt an einem Stock. Also das ist relativ häufig und es gibt auch Sorten, wo es überhaupt nie passiert quasi, weil halt die Reparaturmechanismen anders laufen. Und auch Sorten, die nicht so leicht erfrieren, deswegen passiert es auch einfach nicht so oft, dass Reparaturmechanismen überhaupt aktiviert werden. Also insofern ist es offen, es ist nicht geklärt worden. Es gab zwar eine Doktorarbeit, wo das mal versucht wurde zu klären, aber in dieser Doktorarbeit ist der rosa Heunisch überhaupt nicht berücksichtigt worden und das war halt das Grundproblem an dieser Arbeit. Die kam zwar zu dem Schluss, dass der weiße Riesling zuerst war und dann durch einen Reparaturmechanismus dann wieder zu rot umgeschlagen hat, aber es könnte rein theoretisch auch anders sein, wenn eben der rosa Heunisch als Vatersorte fungiert hat.
Und der, und der war ja früher stärker verbreitet wie der weiße. Ja.
Und ich habe also schon mehrfach jetzt, ich habe zum Beispiel den Affentaler gehabt, habe da eine kleine Anlage im Tessin gepflanzt und eines Jahres, wo ich da mal durchgegangen bin zum Kontrollieren, war ein Trieb mit weißen Beeren und seither gibt es einen weißen Affentaler. Okay. Ja. Also das passiert halt auch. Ja. Und dass die Sorte jetzt überhaupt gibt, das war mehr oder weniger Zufall, weil es mir halt aufgefallen ist und weil ich dann in dem Jahr den Trieb auch markiert habe und dann gleich ein paar Pflanzen von der Sorte dann produziert habe. Und man ist sich dann ja nicht sicher, ob das dann auch genetisch alles stabil ist und so, aber die Pflanzen, die jetzt rausgekommen sind, sind tatsächlich weiß. Und wahrscheinlich sogar der Affentaler als Weißweinsorte interessanter als Rotweinsorte. Also das könnte noch spannend werden. Auf jeden Fall passiert das schon auch, dass also Blaue zu Weiß mutieren. Also ist jetzt nicht eine eigentliche Mutation in dem Fall, ja, dass was kaputt geht, sondern es ist halt dieses springende Gen, was mich mal reinbaut und wieder rausbaut und vor allem das Ablesen blockiert und nicht das Gen selber
kaputt macht. Ja, das Gen bleibt ja gleich.
Es gibt auch seltene Fälle, wo halt tatsächlich eine Mutation eintritt und dann das Farbgen einfach kaputt mutiert. Und das kann man dann in der Regel nicht mehr reparieren, aber das sind Bruchteil von den Sorten, die es tatsächlich gibt. Ja. Und beim Riesling ist es jetzt halt so, dass, oder generell bei alten Sorten, also dieses Liang Yuel-Dingsbums, das war 4900 vor Christus. Mhm. Ja, und dann sagen wir mal, Riesling ist dann, sagen wir mal, gute 5000 Jahre alt, vielleicht auch älter, ein Jahrtausend älter, je nachdem, wann das dann genau passiert ist. Aber diese Lengyel, die wurden dann wieder ersetzt durch andere Völker, also das Spiel ist immer das Gleiche. Die sind vielleicht mal 500 oder 1000 Jahre in so einem Gebiet, wo sich eine Kultur entwickelt und dann kommt wieder eine andere Kultur, ja, und macht alles kaputt. Und so war es auch in den Karpaten, und so war es im Kaukasus und so war es in Zentralasien. Also es war eigentlich immer so. Und irgendwann war halt die Situation wahrscheinlich da, dass dieser Urtraminer mit dem Heunisch irgendwo im Mischsatz stand. Und dann, nachdem das Gebiet dann entvölkert wurde,
Waren sie sich selbst überlassen?
Haben sie sich dann irgendwie spontan gekreuzt und haben dann halt diese Sämlinge gebildet, die wir eben heute haben, Elbling, Reuschling, diese ganze Gruppe, die es dann halt heute gibt. Und später kamen dann wahrscheinlich ein paar deutsche Siedler und haben das alles wieder eingesammelt und zu uns geschickt. Und dann hat man halt die ganze Verwandtschaftsgruppe dann bei uns. Ja. Bloß jetzt daraus zu schließen, bloß weil wir den Affentaler haben und den Süßschwarz und den Tauberschwarz und all die Sorten, die ja bei uns vorkommen, ja, daraus zu schließen, dass die bei uns entstanden sind, das ist halt der Denkfehler. Aber genau das machen die Italiener, genau das machen die Franzosen oder die Portugiesen. Ja. Jede Sorte, die in Italien eine Mutter und einen Vater hat, muss in Italien entstanden sein. Und genau das ist der Denkfehler, weil mit jedem Mischsatz, den ich aus Ungarn importiert habe, habe ich die ganze Verwandtschaftsgruppe mit importiert und in der Regel auch die Eltern oder die Cousinen oder sonst irgendwas. Ja, ja. Und davon auszugehen, dass also bloß weil man eine Verwandtschaft analysiert hat, ja, davon auszugehen, dass die dann auch vor Ort tatsächlich entstanden ist, das ist jetzt natürlich sehr kurz gedacht. Das kann natürlich im Einzelfall so gewesen sein, aber sicherlich nicht für eine große Gruppe von Sorten, weil die große Masse der Sorten ist einfach importiert, sowohl in Italien als auch bei uns. Und die Römer haben ja nichts anderes gemacht, als überall, wo sie Kolonien hatten, Sorten nach Italien zu schaffen. Und da haben sie natürlich in der Regel die ganzen Mischsätze nach Italien gebracht und nicht einzelne Sorten. Einzelne Sorten vielleicht auch, wenn es so baumhohe Sorten waren, ja, halt so Einzelstücke irgendwo rumstanden in der Gegend. Aber wenn sie das Material aus Weinbergen geschnitten haben, dann waren das immer Mischsätze und so kamen dann auch Eltern und Großeltern mit nach Italien.
Und wie da jetzt auch der Riesling sehr wahrscheinlich aus dem Bereich der Karpaten dann auch
zu uns kam, ja. Und eine ganze Verwandtschaftsgruppe mit, ja. Also Süßschwarz könnte ich frech behaupten, das ist eine deutsche Rebsorte, weil er eben Kinder gemacht hat. Und der Heunisch ist ja auch in Deutschland mehrfach gefunden worden, ja. Also Anspruch auf den Heunisch haben ja quasi alle, weil überall war. Und Süßschwarz war jetzt halt nur in Deutschland. Aber von der ganzen Namensgebung her und alles weist halt wirklich fast alles nach Transsilvanien. Und Transsilvanien ist ja eins der, also durch die Daker, dieses Volk der Daker, was ja letztendlich am Schluss die Deutschen sind, andere Geschichte. Aber diese Daker, die waren ja bekannt für ihren exzessiven Weinkonsum. Ja, und die hatten also große Flächen mit Reben bestockt und haben sich da den Kopf zugesoffen die ganze Zeit und die Thraker auch, ja, die Griechen letztendlich auch. Aber diese Barbarenvölker, die ja von den Griechen immer so verachtet worden sind, die haben den Wein ja in der Regel pur getrunken und nicht mit Wasser verdünnt. Und deswegen war das jetzt, sagen wir mal, sich mit dem Soma ins Koma saufen, das hatte da unter den Barbarenvölkern eine ganz andere Bedeutung als jetzt in Griechenland, wo man halt vornehm noch 80% Wasser dazugegeben hat. Zum Wein, ja. Und man viel länger gebraucht hat, bis man überhaupt mal besoffen war.
Ja, da weiß ich, von wem ich abstamme.
Ja. Also wir waren ja die Barbarenvölker und diese ganz Barbarenvölker, die ziehen sich ja durch Zentralasien bis nach China. Ja. Die Chinesen haben ihre nordchinesischen Völker auch Barbaren genannt. Ja. Und, also, ja. Insofern ist das eigentlich alles ziemlich klar, wo es herkommt. Aber man muss halt unterscheiden so ein bisschen. Also es gibt Ursorten, es gibt Sorten, die aus diesen Ursorten entstanden sind und dann gibt es nochmal wieder Sorten, die aus dieser zweiten und dritten Generation entstanden sind. Und da muss man im Einzelfall entscheiden, ja, okay, welche Sorte ist jetzt gehört wohin, ja, und wo könnte die entstanden sein, so wegen dem Namen oder Chatus zum Beispiel ist relativ klar, dass der aus Chatusa kam, also der Hauptstadt der Hethiter und dann sind wir aber in der Bronzezeit, ja, also solche, oder Kanigel kam aus Hanikalbat, also dieses Reich in Syrien, also da sind wir auch in der Bronzezeit, ja. Also so Sprünge kann man machen und wenn eine Sorte damals Zena heißt, ist ja auch klar, wo sie herkommt, ja. Oder Syrische oder Assyrische, ja. Also da braucht man nicht lange überlegen und insofern oder auch bei Shiava, das hat man halt den Bezug zu Shiva am Indus. Also da ist es eigentlich auch relativ klar, wo die Sorte ursprünglich herkommt. Aber
Du hast es jetzt dargelegt, mal anhand der Rebsorte Riesling, wie du da
dich also beim Riesling muss man sich ja bewusst sein, also es gibt diese andere Theorie, dass er halt aus Wildreben vom Rhein selektioniert worden sei. Wobei man da eben das Problem hat, dass es eigentlich nur noch Wildreben auf Ketsch gibt, also so gut wie alle wachsen auf Ketsch und diese Ketsch-Population ist jetzt halt nun mal mehrfach manipuliert worden durch diverse Leute, die da nachgepflanzt haben und alle möglichen Dinge gemacht haben. Und dann gibt's diese ernsthafte Überlegung von einem Linguistikprofessor, der halt den Riesling auf diese schwarzen Flecken auf der Bärenhaut bezieht, also irgendwas mit Ruß sich zusammen fantasiert hat und dann eben sich mal so ein Riesling angeguckt hat und dann hat er gesehen, der hat ja schwarze Punkte, also das und dann hat er diese schwarzen Punkte mit Ruß in Verbindung gebracht und dann war das halt jetzt die Wortschöpfung vom Riesling. Das ist aber ernst, also das veröffentlicht, das ist ein Professor, der das behauptet, also ist nicht bloß ein kleiner Ampelograf wie ich. Also das hat schon Gewicht, das kann man auch in Büchern nachlesen, aber es ist natürlich Unsinn, ja, absoluter Unsinn. Und es gibt einfach bei ganz vielen Rebsorten, entweder beziehen sich die Namen auf den Herkunftsort oder eben direkt auf den Stamm. Und oft ist es eben so, dass der Ort sich über den Stamm definiert hat.
Beides im Prinzip.
Ja, also dass der Ort quasi den Stamm widerspiegelt und dann eben dadurch auch die Rebsorte, die aus dem Gebiet eben kam. Ja. Und das kann man eigentlich bei relativ vielen Sorten durchspielen und kommt dann auch irgendwie zu vernünftigen Ergebnissen. Nicht bei jeder Rebsorte, aber eben bei relativ vielen.
Ja. Okay. Haben wir mal ein Beispiel vom Riesling dargelegt? Das kommen noch ein paar andere Sorte, wo du da auch wieder
also,
in ähnlichen Art und Weise herantastest.
Also,
und
du hast
den Fundort jetzt mal gezeigt, du hast gezeigt, wo sie herkommt. Wir haben die Abstammung anhand des Namens mal dargelegt. Wir haben die mögliche Variation aufgezeigt, ob jetzt rot oder weiß, diese Spielart, die innerhalb der Sorte drin ist. Du hast gesagt, auch zu Anfang, dass es eine ganze Sortengruppe ist, also dass dann noch andere Sorten als Rieslinge benannt wurden, die aber nicht die gleiche Genetik besitzen. Also das ist, zeigt mal anhand dieser Rebsorte Riesling, die jeder kennt und dessen Wein wohl sehr bekannt ist, vor allen Dingen auch bei unseren Zuhörern, dass das da schon eine ganz andere Variation, eine ganz andere Geschichte gibt zu einer Rebsorte, von der man glaubte schon alles zu wissen.
Ja, und was mich also selber wirklich erstaunt hat, also ich habe ja wirklich viele Rieslinge gesehen in meinem Leben und auch die Rieslinge in Franken, die Rieslinge an der Walischen Bergstraße und auch die eben an der Mosel. Und gerade diese Mosel-Rieslinge, die da 200 Jahre alt sind, die waren also wirklich schwierig, weil manchmal kommt man in so einen alten Bestand, ziemlich überaltert so von der Art der Reben her. Also man fragt sich manchmal, also die haben da schon Löcher und sind perforierte Stämme und krumm und schief und fragt sich dann manchmal, ja, wie kommt es, dass die Reben überhaupt noch Triebe machen und Blätter haben. Ja? Aber was gerade an der Mosel extrem verblüffend war für mich, da gibt es wirklich Bestände, wo man sich fragt, ist das überhaupt noch ein Riesling? Ja? Und stand da gerade in Uerzig zum Beispiel, stand ich in so einem Bestand drin und der war frühreif, der hatte spitze Zähne, hatte also viele Merkmale, die man nicht mehr zum Riesling zugehörig betrachtet, ja. Aber am Schluss bin ich dann trotzdem zur Auffassung gekommen, dass das immer noch ein Riesling ist, aber eben ein sehr stark virusverseuchter Bestand war. Und diese Virosen, die sind gerade in diesen alten Beständen doch sehr durchschlagend manchmal. Also da findet man morphologische Abweichungen, die man mit dem Riesling nie in Verbindung gebracht hat vorher. Also an der Mosel gibt es zum Beispiel Rieslinge mit Borstenhaaren auf der Blattrückseite, was ein normaler Riesling eigentlich nie macht. Der hat eine Wollbehaarung, was der auch Borsten haben kann. Deshalb musste ich dann selber lernen. Ja, also oder es gibt welche, normale Rieslinge haben ja diese gotischen Fenster, also relativ so kuppelförmige Zähne, die relativ flach sind eigentlich und rund. Und da gibt es an der Mosel gibt's also auch welche, die wirklich sehr spitzige Zähne haben und wo man dann überlegt, ist das überhaupt noch ein Riesling? Und dann gibt es natürlich auch noch zusätzlich auch in diesen Rieslingbeständen viröse Elblinge und viröse grobfränkische oder vogelfränkische. Die auch so rieslingartige Blätter haben, aber in dem Fall eine eigene Sorte darstellen. Ja, also da verwischt sich dann quasi das Virusbild mit dem Bild von anderen Sorten, sodass man also wirklich ein gutes Auge haben muss, um zum Beispiel die Vogelfränkische im Rieslingbestand überhaupt zu erkennen. Und ich war ja auch der Erste, der die Sorte gefunden hatte. Man hätte ja, es gibt ja andere, die auch seit Jahrzehnten durch Rieslingbestände wandern, aber diese Sorte noch nie entdeckt haben. Und man braucht dann halt ein gutes Auge, um sowas zu finden. Aber diese Unterscheidung zwischen der einen Sorte und der anderen Sorte ist nicht immer so einfach. Und man kann dann eben die Genetik zu Hilfe ziehen, aber die Genetik ist jetzt halt auch nur, sage ich mal, bis zum bestimmten Grad löst das auf. Aber dann, was die ganzen Mutationen angeht, die sich eben im Laufe der Rebsortengeschichte angehäuft haben, da hilft dann meistens die Genetik nicht weiter. Ja, weil gerade jetzt, wenn eine Sorte 6000 Jahre alt ist, akkumulieren sich ja Mutationen, ja, mal mehr, mal weniger. Hängt dann aber wieder davon ab, wie oft so eine Sorte vervielfältigt wurde. Ja. Und je öfter halt eine Sorte vervielfältigt wird, desto wahrscheinlicher soll das Mutationen auftreten. Wenn so eine Sorte bloß mit fünf Reben vorkommt, kann die immer noch so aussehen wie vor 6000 Jahren. Also das hängt immer so ein bisschen auch davon ab, wie oft eine Sorte quasi bevorzugt wurde und wie stark sie vermehrt wurde. Und ja, und dann gibt es eben Variationen von Rebsorten. Eben Beerenfarbe, das ist das, was man sofort sieht, aber es gibt eben auch Variationen, was die Frühreife angeht. Das kennt man ja vom Frühburgunder zum Beispiel. Oder es gibt Variationen, vor allem was die Trauben angeht, Traubengröße, Lockerbeerigkeit oder alles irgendwie kombiniert. Also da, es gibt da einen frühreifen Riesling zum Beispiel, den ich gefunden habe. Oder einen Lockerbeerigkeit in allen möglichen Stadien oder Gemischtbeerigkeit. Ich habe auch einen Korinthenriesling gefunden, also einen ohne Kerne, der wirklich aussah wie eine Korinthe, also weiße Korinthe, das kommt mal, und weil diese weiße Korinthe hat ja noch ein Riesling-ähnliches Blatt, das kommt ja noch dazu. Also hätte man einen Korinthenbestand gehabt, ja, mit dem Riesling drin, dann wäre mir das wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Und lauter solche Dinge häufen sich dann halt an, je länger so eine Sorte tatsächlich im Anbau ist. Ja. Und dann gibt es noch eine zweite Gruppe von Sorten. Das ist eben die Gruppe, die wir schon hatten bei Süßschwarz und Hartlaub. Das sind Sorten, die haben quasi die gleiche Genetik, aber sehen morphologisch verschieden aus.
Das kommt.
Und auch bei den Sorten ist es dann manchmal ziemlich schwierig, die auseinanderzuhalten, eben weil sie die gleiche Genetik haben. Da hilft dann auch der genetische Fingerabdruck nicht, sondern man muss dann eben aufgrund der Morphologie entscheiden, dass das, obwohl es der genetische Fingerabdruck gleich ist oder fast gleich ist, trotzdem verschiedene Sorten sind, so eben wie Süßschwarz und Hartlaub oder eben auch andere Sorten. Und manchmal ist es schon verblüffend, also gerade bei Fütterer und Riesling, die haben 11 von 12 Allelen gemeinsam, also könnten eigentlich identisch sein, aber sehen so derart verschieden aus, dass man also nie auf die Idee kommt, die für identisch zu halten. Aber das Problem besteht dann halt trotzdem zu erklären, wieso ist der Genotyp so ähnlich. Ja, das ist das Grundproblem an der ganzen Geschichte und da haben die Genetiker überhaupt keine Idee. Also ich habe ja eine Theorie dazu, aber von der Genetik kommt da eigentlich gar nichts. Bezweifle auch, dass die das Phänomen überhaupt festgestellt haben, weil die ja die Phänotypen gar nicht mehr kennen. Ne? Die gucken ja nur auf die Genetik und wenn halt einer einen Fütterer zu sehen kriegt, aber nicht weiß, dass das ein Fütterer ist, dann wird da halt das Riesling deklariert und fertig. Und ob das stimmt oder nicht, merkt ja niemand in der Regel.
Gefährlich ja. Für das, was ist. Aber ich möchte jetzt hier einfach mal dann Punkt. Die Sorte Riesling beenden und habe jetzt mal beispielhaft, hast du es mal aufgezeigt, wie du an so eine Sorte rangehst. Am Schluss vielleicht noch die Erwähnung, Eigenschaften einer Rebsorte, das ist eine spätreifende Sorte, säurereiche Wein, hat einen elastischen Stamm, deshalb geeignet für den Steillagenanbau, auch gerade an der Mosel. Es könnte dann auch mit anderen Sorten nicht gelingen, die einen Stamm haben, der sehr starr ist, der würde auf dem rutschenden Boden dann brechen. Insofern ist auch der Riesling aufgrund seiner Eigenschaften des Stammes geeignet, in diesen Steillagen an der Mosel so stark und so reinsortig angebaut zu werden über paar Jahrhunderte hinweg und gibt auch als prägende Wein dann für den deutschen Wein hier sein Gesicht ab, beziehungsweise seine Weinqualität. Ich bedanke mich, Andreas. Machen wir weiter mit der nächsten Sorte. Komme ich gleich auf dich zu. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast über historische Rebsorten. Vielen Dank fürs Zuhören. Unsere Weine und weitere Informationen finden Sie in der Online-Vinothek unter www.schmecken-sie-geschichte.de.